Hallo Rollenspieler und willkommen zum vierten Podcast mit den kleinen Helden. Mit den kleinen Helden.
Mit den kleinen Helden.
Mit den kleinen
Ruhrpott Helden. Lernst du nicht, Ruhrpott Bisse.
Ich bin der Malte.
Und hier ist die Laura.
Wunderbar. Ja, der vierte Podcast hat jetzt etwas auf sich warten lassen, da die Laura leider ein bisschen erkältet war und mit einer zu Nase lässt sich schwer Audio aufnehmen.
Ja, es klingt ein bisschen doof.
Aber heute haben wir ein schönes neues Thema für euch. Und zwar reden wir heute ein bisschen darüber, wie überhaupt ein kleiner Helden-Cartoon entsteht.
Was ja total gut passt, weil ich gerade erst einen fertig gezeichnet habe.
Ja, apropos. Hello!
Hello!
Kamelle! Alaf, sagen wir nicht, wir sind hier Düsseldorfer Bereich. Entschuldigung an alle Kölner da draußen, aber das geht jetzt gerade gar nicht.
Also für mich müsste es Karneval ja ehrlich gesagt nicht unbedingt geben. Da oute ich mich auch ganz gerne.
Das ist doch toll, schön verkleiden, die Kinder lieben es.
Ja, das ist, genau, das schön, dass du das jetzt nochmal ansprichst.
Schöne Anekdote am Rand, wir haben dieses Jahr für unsere Kinder zum allerersten Mal Kostüme gekauft und nicht selber gemacht. Laura war sonst immer sehr aktiv und hat die Kostüme genäht.
Ja, ich möchte sagen, letztes Jahr ein Ninjago, davor das Jahr waren es, glaube ich, ein Tiger und ein Dinosaurier.
Wir hatten noch Rabe Socke. Und Findus.
Genau, Findus,
ganz toll genähte Kostüme. Und dieses Jahr wollten die Kinder als Drache gehen.
Also als ohne Zahn.
Als ohne Zahn, von Drachenzähmen leicht gemacht. Und der Einfachheit halber haben wir dieses Jahr die Kostüme bestellt. Die Kinder packten sie aus, zogen sie an und unser Ältester rief freudestrahlend: Mama, das ist das schönste Kostüm, was ich jemals hatte.
Ja, ich habe dann mal einfach nicht geheult.
Du warst kurz davor.
Naja, komm, jetzt übertreib nicht. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man den Kindern eine Freude machen kann, egal wie. So, Karneval ist abgehakt. Das spiegelt sich vielleicht auch ein bisschen in dem aktuellen Comic wieder, den wir nachher noch online stellen werden.
Ja, Montag. Rosenmontag kommt. Der geht Rosenmontag online. Ich weiß nicht, der Podcast wird wahrscheinlich früher online gehen. Reden wir darüber, wie ein kleiner Heldencartoon entsteht.
Technisch?
Kommen wir auch noch zu.
Okay.
Also zuerst einmal fängt natürlich alles mit einer Idee an. Man braucht erstmal eine Idee, um überhaupt ein.
Klar, und die meisten Ideen entstanden ja eigentlich immer bei unseren heißgeliebten Rollenspielrunden, von denen wir ja momentan relativ wenig beziehungsweise gar keine haben, weswegen ich es schwierig finde, ganz neue Ideen zu haben.
Ja, wobei im Rollenspiel entstehen halt, da gibt es zwei Arten von Ideen. Die einen sind die, die aus Situationskomik entstehen und in dem ersten Moment zum Schreien komisch sind, aber wenn man sie nachher als Cartoon vor sich hat
und dann ein paar Jahre später drauf guckt,
sind
denkt
sie
man
nicht
so,
mehr
hä?
So lustig.
Die sind gar nicht lustig, ja, das
stimmt. Deshalb, man muss die Cartoons schon noch irgendwie vom Sinn her überarbeiten, dass sie allgemein lustig sind, weil wenn das nur die Leute verstehen, die dabei waren, ist natürlich auch
dann
ist
kann man sich
auch
das
doof.
Auch sparen, klar.
Von daher muss man bei einer Idee dann überlegen, was ist das Komische daran? Und das sind meistens irgendwelche Klischees, mit denen wir spielen. Gerade bei den kleinen Helden. Die kleinen Helden sind Klischee-Charaktere.
Ja, also da sollten wir vielleicht, um es konkret zu machen, am besten ein Beispiel nehmen von einem Comic. Vielleicht auch einer, den wir schon online haben. Oder wir greifen einfach vor.
Ja, nehmen wir den ersten. Der erste Cartoon, wo die Helden alle dazwischen rufen, was jetzt gerade gemacht wird.
Ja, aber
wird,
das hatten. Ja, gut, okay. Da haben
während
wir ja
der
schon,
Spielleiter gerade die Stimmung aufbauen möchte.
Aber da haben wir ja im Prinzip schon einmal drüber gesprochen. Also über den allerersten Comic.
Über welchen möchtest du reden?
Ich würde ja eigentlich ganz gerne vorgreifen irgendwie. Wir haben ja, wie viele Comics haben wir jetzt eigentlich überhaupt in der ganzen Zeit gemacht, die wir kleine Helden machen?
Das waren knapp über 300.
Und wir haben jetzt neu ausgearbeitet um die 10?
13.
Jetzt? 13. Okay.
Also mit dem neuen Karnevalscomic wären es dann 13. Wobei ich die News und so weiter jetzt nicht mitgerechnet habe.
Also das ist ja für mich, finde ich, auch der Karnevalscomic gehört so ein bisschen in die Kategorie Weltgeschehen, was ist sonst so passiert und jetzt nicht wirklich als, finde ich, gehört jetzt nicht so wirklich zu den Rollenspiel-Cartoons, aber ja.
Ja, das ist auch was. Wir haben natürlich nicht nur Rollenspiel-Cartoons, da kommen wir später noch zu.
Ja, genau, wie zum Beispiel hier jetzt der Picard-Comic oder zur aktuellen Serie.
Bleiben wir erstmal bei den Rollenspiel-Comics. Oder Cartoons. Ein Comic ist ja eigentlich immer eine mehrbildrige Geschichte.
Ja, wobei, das haben wir ja eigentlich auch, ne? Also.
Das sind dann Comic-Strips und ein Comic ist ja sowas eher wie ein Asterix-Heft, was dann wirklich eine ganze Geschichte über mehrere Seiten erzählt.
Aber da finde ich, muss man das auch sehr vom Witz abhängig machen, was besser funktioniert, halt ein Cartoon oder ein Comic-Strip.
Das definitiv, also, ja. Also ganz früher haben wir ja nur die einzelnen Cartoons gemacht. Aber manche Sachen funktionieren besser als Comic-Strip, genau. Das ist richtig. Und jetzt mit dem neuen Format auf der Seite machen wir das ja jetzt auch, dass, wenn es besser passt, bei dem Witcher-Comic zum Beispiel, Witcher-Comic-Strip, Entschuldigung.
Also, ich würde ganz gerne einfach einen als Beispiel nehmen. Am besten einen, den wir auch schon online haben. Den kann man sich ja dabei nochmal angucken. Und vielleicht hört ja auch jemand zuerst den Podcast und kennt die Comics noch gar nicht, die Cartoons, und nimmt das sozusagen als Anlass, da einmal reinzuschauen.
Welchen von den gerade online gestellten magst du denn besonders?
Also der Klassiker Lösungswege.
Die Helden laufen an der offensichtlichen Lösung vorbei und gehen ihre eigenen Wege.
Genau.
Gut, das ist ein Klassiker, der ist natürlich so, glaube ich, in jeder Rollenspielrunde schon mal passiert. Ja. Und von daher kann sich da auch jeder Rollenspieler mit identifizieren.
Genau.
Das ist halt wirklich ein Cartoon, der aus dem Rollenspiel heraus entstanden ist.
Genau.
Weil es wirklich in unserer Gruppe dann auch die Situation gab, dass der Spielleiter sich an den Kopf geschlagen hat und gesagt hat,
Leute, wie könnt ihr da dran vorbeirennen? Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, in welchem System das war, wann das war und zu welcher Gelegenheit. Aber es gab sicherlich mehrere solcher Gelegenheiten.
Ja,
dann,
das ist deinem System auch egal. Ich glaube, das passiert überall.
Dann,
da war es dann halt so, um auf die Idee zu kommen, das ist passiert. Das haben wir dann im Rollenspiel schnell skizziert.
Wir.
Ja, ich habe auch skizziert.
Ja, das stimmt. Stimmt. Eigentlich hast du ja oft, das stimmt. Also die ganze Vorzeichnung davon hast, sage ich mal, von diesen groben Skizzen, würde ich fast sagen, hast 80% du tatsächlich gemacht. Also um mal eben schnell eine Idee festzuhalten. Ja.
Meistens mit irgendwelchen Strichmännchenzeichnungen, genau. Oder irgendwas, was nicht als Zeichnung identifizierbar ist, aber Hauptsache man merkt sich das, weil
und am Anfang war
nichts
das,
ist schlimmer, eine Idee wieder zu vergessen.
Genau, und am Anfang war das ja so, dass ich sofort gezeichnet habe und das ja auch gar nicht überarbeitet habe. Also im Prinzip sind dann die Skizzen direkt das gewesen, was
Stimmt,
wir online gestellt haben.
Hast du direkt
haben.
Beim Rollenspiel gezeichnet.
Genau.
Da waren die noch in Schwarz-Weiß.
Da waren die noch in Schwarz-Weiß und auch später, als die dann in Farbe waren, habe ich ein paar direkt beim Rollenspiel gezeichnet.
Wobei das natürlich auf der einen Seite dann wieder störend ist, wenn du dann da was ganz anderes machst als Rollenspiel. Das
ja,
ist
gut.
Auch wieder doof.
Habe ich ja öfter mal gemacht. Geschlafen.
Ja. Also
ja.
Das heißt, wir haben eine Idee und die kleinen Helden-Cartoons, die haben ja immer irgendein Thema. Weil im Gegensatz zu normalen Cartoon-Seiten haben wir es ja auch immer so bei uns auf der Seite gehandhabt, dass wir da immer einen Text zugeschrieben haben, der dann irgendein Thema aus dem Rollenspiel
genau.
aufgreift.
Was ich immer wichtig fand, dass wir geguckt haben, die Helden haben sich ja im Prinzip, gab es ja nach und nach immer mehr Archetypen, also immer mehr Helden. Und am Anfang waren es halt nur der Krieger, der Magier, der Zwerg und der Elf. Und da dann zu gucken, welcher von diesen vier Charakteren passt denn am besten in die Rolle in dem Cartoon.
Ja.
Also.
Ja, die ganzen anderen Archetypen sind eigentlich erst durchs Kartenspiel nachher dazugekommen,
genau.
Und wurden dann auch in die Comics integriert.
Und man hatte halt mal so Sidekicks, nenne ich es jetzt mal, irgendwelche Charaktere wie die Hexe, die ist relativ früh auch aufgetaucht.
Das sind halt auch so Standardcharaktere.
Die man halt irgendwie braucht, der Geweihte. Was ich noch ganz witzig finde, um eben bei dem Thema zu bleiben, welcher Charakter passt da? Wir haben ja doch einen jetzt, wo der Elf und der Magier sich gegenüberstehen und der Zwerg da so ganz entspannt irgendwie rumsitzt und rülpst. Und der
da, wo es um die Fremdsprachen geht.
Genau,
das Orkisch lernen durch irgendwelche Abenteuerpunkte.
Genau, und da sagt der Elf zum Magier, als er den Zwerg so rülpsen hört, ich wusste gar nicht, dass er Orkisch spricht. Und ich weiß nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber das ist einer von den ganz,
ganz
alten. Das
liegt daran, weil damals bei DSA das Lernen von Orkisch, glaube ich, nur einen Sprachpunkt kostete.
Ach, ja, richtig, genau.
Und damit super günstig zu kaufen war.
Stimmt.
Und da Orkisch konnte irgendwie jeder Held, und weil man da ganz wenig Abenteuerpunkte für ausgeben musste.
Genau, und in der Beschreibung stand irgendwie drin, dass es sich nur auf Grunzlaute bezieht, irgendwie sowas. Ich glaube, das war sowas. Ja, genau, und das ist einer von den Klassikern.
Also hast du drei Orks getötet, kannst du die Sprache fließend.
Genau, ungefähr so. Also es war jedenfalls einer von den Schwarz-Weiß-Klassikern, die ich jetzt immer noch ziemlich witzig finde irgendwie. Das ist so eine lustige, kurze Situationskomik und das braucht man auch nicht auf drei Bilder ausdehnen, sondern dafür reicht halt eben ein Bild. Und ich finde, das ist genau das, was so auch die kleinen Helden am Anfang ausgemacht hat, dass wir es eigentlich ganz gut geschafft haben, so einen gewissen Witz mit in einem Bild mit relativ wenig Text zu transportieren. Und das hat mir halt, das gefällt mir immer noch.
Ja, definitiv. Du hast eben das Zeichnen erwähnt. Kommen wir jetzt mal ein bisschen zum Technischen. Wir haben die Idee, wir haben auch einen Text und so dazu schon, das Thema. Wie hast du damals angefangen, das zu zeichnen? Was hast du verwendet?
Ganz am Anfang habe ich ein Skizzenbuch gehabt. Das hatte auch so ganz raues, etwas strukturiertes, dunkles Papier. Das ist
also du hast jetzt nicht auf Druckerpapier gemalt?
Nee, nie eigentlich. Was im Nachhinein auch total unpraktisch ist, so ein dunkles, strukturiertes Papier zu nehmen, weil wir haben ja damals noch eingescannt, beziehungsweise du hast eingescannt und den dann nachbearbeitet. Und das kann man den Cartoons auch ansehen. Die allerersten Schwarz-Weißen habe ich auch, glaube ich, noch mit Tusche gezeichnet. Und die ist schon mal verlaufen oder ich habe halt nicht immer die gleichen Stifte verwendet. Mal ein Stabilo, mal irgendwie ein Füller, mal irgendwas, was gerade da war. In ein paar sieht man auch noch die Bleistiftstriche. Und das hat sich ja irgendwann geändert. Dann bin ich umgestiegen auf richtig schönes, glattes, weißes Papier. Und da habe ich immer den gleichen Stift.
Was meinst du mit, du hast aber jetzt nicht, wie gesagt, Druckerpapier verwendet, sondern nee. Du hast spezielles Malpapier,
ja, so
oder Zeichenpapier
ein schwereres
verwendet.
Zeichenpapier. Ich weiß nicht, für die, denen das was sagt, das war so ein 190 Gramm Papier. Glatte weiße Oberfläche, gab so tolle Blöcke, die ich auch wirklich so im Zehnerpack geholt habe.
Weil das ist jetzt für mich als Nichtzeichner zum Beispiel ganz interessant. Wo ist da der Unterschied? Was
ja,
ist
gut.
dann da besser dran?
Druckerpapier würde sich auch einfach wellen, da ich ja nicht nur Konturstifte benutzt habe, sondern ja nachher auch mit Aquarellfarben, also praktisch Mini-Wasserfarbkästchen, kann man so sagen, die Cartoons koloriert habe, würde sich einfach dünnes Papier, so ein 80 Gramm Druckerpapier, würde sich ja wellen. Und das ist einfach dann auch nicht schön. Das ist weder praktisch noch schön. Was ich sagen wollte ist, ich habe halt nachher, als wir angefangen haben, die farbig zu machen, darauf geachtet, immer die gleichen Farben zu verwenden. Da habe ich mir meine eigene Farbpalette gemacht in diesem Kasten. Ich war sehr, sehr glücklich übrigens, als ich herausgefunden habe, dass man einen fertigen Hautton kaufen kann. Ich habe ja sehr, sehr lange Zeit immer gelb und rot mit ein bisschen weiß gemischt. Und wir müssen auch irgendwann mal so einen Vergleich von 3-4 Comics mal irgendwie online stellen, glaube ich. Machen wir mal auf Facebook oder so, dass man das auch mal sehen kann. Jedenfalls war ich ganz glücklich, dass
und
man
vorher, nachher
genau, vorher,
früher,
nachher,
früher, heute
früher,
Vergleich.
Früher, heute Vergleich. Und dann schwankte natürlich auch irgendwie die Hautfarbe total. Also, ja, es war halt überhaupt nicht so richtig aus einem Guss.
Du hast auch damals noch so einen Stil gehabt, dass du alles nur so angemalt hast. Nicht
ja,
ausgemalt,
ja,
sondern immer
ja,
so viel Weißfläche gelassen
genau.
hast.
Das hat dir nie gefallen, das
nee,
weiß ich.
Hat mir nie gefallen.
Ja, das hat sich halt echt gewandelt. Also man kann sagen, am Anfang waren es halt wirklich nur schwarz-weiß. Dann habe ich diese schwarz-weißen Linien angefangen, mit ein bisschen Wasser anzulösen, um Schatten zu erzeugen. Dann habe ich diese Zeichnung mit ganz leichten Farbflecken, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen angedeutet, dass es da halt eine Farbe gibt. Und dann bin ich umgestiegen darauf, dass ich einen festen Stift hatte als Konturmarker, den ich benutzt habe und auch die Aquarellfarben genommen habe, um die Charaktere, die Hintergründe wirklich flächiger auszufüllen. Das, ja.
Und dann auch immer mehr Hintergründe, dass
genau,
es dann wirklich
ja.
ein richtiges Bild auch irgendwann wurde.
Genau, und was mir wirklich, wirklich auffällt, wenn ich jetzt so diese ganzen abgespeicherten Cartoons durchgucke, machen wir ja im Moment relativ häufig, um zu schauen, welcher kommt jetzt als nächstes, welchen wollen wir aufarbeiten, fällt mir auf, dass ich genau sehe, bei welchem Cartoon hatte ich Bock, den zu zeichnen und bei welchem hatte ich keinen Bock.
Wie, du hattest keinen Bock, Cartoons zu zeichnen?
Grundsätzlich,
wie kann das denn passieren?
Na, ich kann dich vielleicht an diese Verpflichtung erinnern, die wir uns selber auferlegt haben, irgendwie alle 2 Wochen einen Cartoon online zu stellen. Und auch damals, noch ohne Kinder, Familie, Selbstständigkeit, hat man ja irgendwie immer was zu tun gehabt. Und wenn dann natürlich das Erscheinungsdatum näher rückte und man hatte jetzt nicht irgendwie noch 10 auf der Seite liegen, dann musste schon mal irgendwie was schnell gezeichnet werden. Und ja, ist auch sehr stimmungsabhängig. Also das muss ich einfach sagen und auch zugeben, dass bei mir Zeichnen nur dann richtig gut funktioniert, wenn ich da richtig Bock zu habe, wenn ich gut gelaunt bin, dann fluppt das. Das war schon immer so.
Wie lange hast du denn damals also an einem Comic gezeichnet und gemalt? An so einem farbigen Comic? Cartoon?
Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also wie gesagt, ich würde mal sagen, so im Schnitt vielleicht so 2 Stunden.
Mit Ausmalen.
Genau, würde ich sagen. Texten. Also die manchmal.
Damals wurden die Texte auch noch per Hand reingeschrieben.
Oh ja, und dann Rechtschreibfehler drin. Juhu. Genau, und das ist auch noch was mit dieser Schriftart in den Cartoons. Wie oft wir da gewechselt haben und ich ja eigentlich immer den Wunsch hatte, meine Handschrift irgendwie mal zu digitalisieren und als Schriftart zu verwenden. Weil irgendwie waren wir ja, glaube ich, bis jetzt, also die wir jetzt haben, die gefällt mir richtig gut, waren wir eigentlich bis dato nie mit irgendeiner Schriftart zufrieden, die wir ausgesucht haben. Auch so ein Punkt. Also, und da ist es besonders nervig, wenn man eh so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist und das gerne alles aus einem Guss hat und alles gleich. Und dann fängt man an, irgendwie 3-mal die Schriftart zu wechseln.
Ja gut, über die ganzen Jahre hinweg schon, da sind die Cartoons natürlich, haben die sich sehr verändert. Die kleinen Helden sind gewachsen.
Also ich mag es halt immer noch am allerliebsten eigentlich, wenn ich mal den Text von Hand da reinschreiben kann, weil er sich dann irgendwie, finde ich, harmonischer in dieses Gesamtbild einfügt. Wobei ich sagen muss, jetzt, wo ich sie halt digital zeichne, das wäre ja jetzt der nächste Schritt, nachdem ich halt das mit dem Papier und der Farbe und so.
Ja, da kommen wir gleich zu.
Genau. Aber da, finde ich, geht es dann mit der Schriftart wieder, dass sie halt digital ist.
Ja. Weil was dann als nächstes kam, wenn die Cartoons fertig gezeichnet waren, war halt das Einscannen und Nachbearbeiten.
Boah, ich weiß noch, wie du geflucht hast.
Das war einfach dann auf einem normalen Flachbrettscanner schön in 300 dpi in Photoshop importieren und dann die gröbsten Schnitzer rausmachen.
Das war ja mit den Cartoons jetzt noch nicht so das Problem für dich, aber
ja, das war nachher beim Kleine Helden Kartenspiel,
genau.
War das dann schon, weil das musste halt professionell gedruckt werden und da habe ich dann wirklich jedes einzelne Bild, jede einzelne Figur nochmal.
Die da ja trotzdem von Hand gezeichnet waren.
Die waren auch noch von Hand gezeichnet,
genau,
aber
ich weiß noch, mit dem Reparaturpinselwerkzeug in Photoshop gestempelt ohne Ende und nachbearbeitet und die mussten ja alle freigestellt werden und ja, ich kann mich
ja, ätzendste Arbeit, die ganzen Charaktere damals freizustellen, weil wir die ja ganz normal eingescannt haben und die aber für das Kartenspiel natürlich auf den Hintergrund setzen mussten.
Ja, aber wenn man sich dann vermalt, ne? Ich bin ja so dankbar über diese Zurücktaste. Also dieses analoge Malen, liebe ich sehr, das genieße ich jedes Mal, wenn ich es mache. Und mag auch dieses Geräusch von bemaltem Papier. Das blättert sich einfach ganz anders und ich finde es total toll. Aber digitales Zeichnen hat einfach den Vorteil, mal eben schnell die Farbfüllung wechseln, mal eben schnell eine nicht ganz gerade sitzende Linie irgendwie neu zeichnen, ohne dass man direkt das ganze Bild irgendwie neu zeichnen muss.
Dann geht aber mehr ins Detail.
Oh
wie
je.
Zeichnest du digital? Was für eine Hardware verwendest du?
Oh Gott, oh Gott.
Was für ein Programm verwendest du? Was hast du ausprobiert und was hat gar nicht funktioniert?
Angefangen mit dem digitalen Zeichnen habe ich ja über das Wacom Cintiq. Also das ist ein großer Zeichenbildschirm, 24 Zoll. Der lässt sich direkt per Stifteingabe bedienen. Das heißt, man hat im Prinzip wie ein Zeichenbrett, was man sich auch auf eine angenehme Höhe halt einfach runterstellen kann. Das ist dann praktisch so, als ob es flach auf dem Tisch liegt. Das heißt, ich habe einen 24-Zoll-Bildschirm, auf dem ich direkt zeichnen kann. Der Stift ist druckempfindlich, das heißt, unter Photoshop arbeite ich. Da habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht so viele andere Programme ausprobiert, weil ich mit Photoshop immer sehr zufrieden war. So ein paar kleine
Mängel hat das auch.
Ja, genau. Wir hatten da das muss ich kurz, glaube ich, erzählen, dass Photoshop unter Windows den Fehler hatte, dass man mit einem normalen Stift, Konturstift, keine Linien ziehen konnte, die einfach einen gleichmäßigen Schwung hatten, sondern die hatten so kleine.
Ja, mit der Hardware-Ausstattung, die damals der Rechner
genau.
hatte, funktionierte das nicht so,
und man
dass
man
gerade Striche zeichnen konnte.
Aber es ging mit Photoshop unter Mac. Das
der
ging.
War auch performanter, der hatte mehr Speicher.
Genau. Und da, so kam das eigentlich. Also ich habe diesen Bildschirm.
Aber seitdem arbeitest du auf einem Mac.
Genau, richtig. Ja, und ich bin mit dem Wacom super zufrieden. Ich habe seit.
Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen.
Boah, ja, ich überlege gerade, seit wann ich das habe. Bestimmt schon seit.
5, 6 Jahre?
Ja, sicherlich.
Nee, länger.
Länger müsste das sein.
7 Jahre bestimmt schon, ja.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich habe das seit 7 Jahren. Das war einfach eine großartige Anschaffung. Und ich bin damit immer noch sehr zufrieden. Was mich daran besonders begeistert, ist halt wirklich dieses matte Display. Und dass ich mich so daran gewöhnt habe, ich habe immer noch den allerersten Stift, den es mit dazu gab, der lässt jetzt auch schon langsam so ein bisschen im Handling nach, also die Knöpfe sind ein bisschen ausgeleiert. Also für alle die sich so ein Ding noch nie gesehen haben, man hat im Prinzip wie einen normalen Kugelschreiber, der hat 2 Shortcuts-Knöpfe am Griff. Wenn man nah genug am Monitor dran ist, kann man die anwählen und dann kann man im Prinzip ganz, kann man auch sich selber flexibel einstellen, die Größe des Pinsels wählen oder einen neuen Pinsel auswählen.
Ja, du hast einfach ein paar Hotkeys, die du
genau.
dir frei belegen kannst.
Genau, und das ist total praktisch. Und wenn du ihn drehst, so habe ich das ja zugewiesen, dann hast du automatisch das Radiergummi zugewiesen. Also das ist wirklich für mich inzwischen so wie normales Zeichnen auch, weil ich ja auch meine eigenen Pinsel gemacht habe. Also das heißt, wir haben ja uns ja hingesetzt, haben ja einen Abdruck von meinem Aquarellpinsel gemacht auf Papier, haben den eingescannt und haben dem praktisch eine Pinselspitze zugewiesen mit allen Eigenschaften, die mein normales Malverhalten auch hat. Also wie sich Farben ineinander laufen und das ist, ich finde es großartig, vor allen Dingen das mit den Ebenen halt, ne, dass man, ich mache die Konturen und kann eine Ebene drunter setzen, die Farben reinlegen und ich komme ein bisschen ins Schwärmen. Also ich bin mit dem Wacom super zufrieden und das war auch für mich der Anlass, warum ich ja das kleine Gerät nachgeschoben habe, Ende letzten Jahres. Da fehlte mir einfach diese flexible Möglichkeit, einfach auch mal zu Hause digital was zu zeichnen, weil den großen Rechner und den großen Monitor, den habe ich halt bei mir in der Agentur stehen und da steht er auch ganz gut und da brauche ich ihn auch am meisten, aber es kostet halt sehr viel Zeit, wenn ich erstmal alles auf Papier zeichne, mir dann abfotografiere, einscanne und das dann grafisch nochmal nachbearbeite. Und eigentlich verbringe ich ja meine Zeit in der Agentur nicht mit den kleinen Helden, sondern das ist ja wirklich
Arbeit.
Ja, die kleinen Helden empfinde ich schon halt als guten Freizeitausgleich und als absolutes Vergnügen. Also es ist ganz selten, dass ich den Eindruck habe, dass die kleinen Helden Arbeit wären. Also es ist immer Spaß. Vor allen Dingen, weil, ja, da kann man einfach auch nochmal sagen, weil es so viele nette Leute da draußen gibt, die kleinen Helden cool finden. Und das finde ich toll.
Der Unterschied zwischen den analog gezeichneten Bildern und den digital gezeichneten Bildern ist aber natürlich trotzdem ersichtlich. Man kann bei den analog gezeichneten Bildern natürlich die Papierstruktur immer mitsehen. Man sieht bei dem Digitalen, dass die Verläufe halt nicht so sind, wie sie halt bei echter Wasserfarbe entstehen, auch wenn es da heutzutage Programme gibt, die das schon sehr, sehr gut simulieren können. Aber
denkst du an Krita oder?
Nein, gar nicht so. Aber der Stil hat sich natürlich dadurch auch ein bisschen geändert. Nicht zum Schlechten hin, gar nicht. Ich mag den neuen Stil. Der ist halt ein bisschen sauberer, der ist ein bisschen glatter, aber er ist in sich halt total stimmig.
Ja, ich mag es aber immer noch, dass es nicht so aussieht wie eine computererstellte Grafik. Also ich finde, man darf den Cartoons immer noch ansehen, dass es halt Handarbeit ist, was es ja absolut ist. Ich bewundere zwar so einen gewissen Stil, so ich nenne es jetzt einfach mal Computerspielgrafiken, die finde ich total klasse, mit den symmetrisch gesetzten Schatten, mit
Ja, wobei, das ist dieser Einheitsbrei. Also wenn ich an coole Artworks aus Computerspielen oder irgendwelchen anderen Spielen denke, dann fallen mir die ein, die nicht so aussehen wie die breite Masse. Wie zum Beispiel, also ganz cool fand ich das Artwork-Design von Guild Wars 2. Das war großartig.
Ja, gut,
das war auch das, das war auch so gezeichnet, gemalt. Das war auch.
Aber damit
nicht so
möchte ich mich jetzt nicht vergleichen.
Nein,
also.
Das ist ein ganz anderer Stil und hat einen ganz anderen Hintergrund und ganz anderen Sinn. Vergleichen sollte man sich da eh nicht. Jeder hat seinen eigenen Stil.
Also ich, jedes Mal, wenn ich mich, ich bewege mich ja auch mit dem Farbtier, also mit meiner Kreativagentur, recht viel auf Instagram und bin natürlich auch so mit ein paar Agenturen und Künstlern vernetzt. Und was ich immer finde, ist, ich gerate total ins Schwärmen und in die Bewunderung, wenn ich halt die Arbeiten von anderen Künstlern sehe. Und dann verliert man auch so ein bisschen den Blick für die eigenen Sachen. Ich mache ja ganz unterschiedliche Sachen. Und von manchen Bildern, die ich vor Wochen oder vor Monaten gezeichnet, gemalt habe, halt auch digital zum größten Teil, die, wenn mir die dann in die Hände fallen, dann bringe ich denen fast die gleiche Bewunderung entgegen, wie ich das beim Artwork von anderen Künstlern tue. Ich brauche halt immer ein bisschen Abstand dafür. Mit Sachen, die ich direkt fertiggestellt habe, bin ich eigentlich ehrlicherweise sehr, sehr selten direkt total zufrieden. Und was ich auch noch wichtig finde, was eine große Rolle spielt, sind die Emotionen in den Bildern. Das ist das, was ich den Bildern ansehe und ich weiß nicht, inwiefern das die anderen Betrachter auch können, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man das nicht übersehen kann. Wenn man nicht mit vollem Herzblut dabei ist und da total hintersteht und da gerade richtig Bock drauf hat, dann kann man das halt einfach auch nicht überzeugend zeichnen. Und da geht es auch um einen ganz banalen Cartoon. Auch dem wird man das ansehen, wenn der nur so halbherzig irgendwie hingeschusselt ist. Und das versuche ich ja immer zu vermeiden. Also ich will möglichst wenig unter Druck arbeiten und es irgendwie fertig kriegen müssen. Weil dann werde ich selber auch schludrig und bin nachher mit dem Ergebnis unzufrieden. Und ich mag es viel lieber, wenn ich das in Ruhe machen kann. Wir haben gerade die Idee, die Muße, einen Tee, einen Kaffee dabei, ein bisschen Musik hören, ein bisschen quatschen, dabei zeichnen und dann sich schon darauf freuen, den online zu stellen und
perfekte Überleitung. So, wir haben den Cartoon fertig gezeichnet, fertig getextet. Der wird natürlich in einer wesentlich höheren Auflösung gezeichnet, als er dann nachher online gestellt wird.
Ja,
das heißt, ein bisschen nachbearbeiten muss man den trotzdem.
Wir wissen ja nicht, ob wir den nicht nochmal irgendwann auf eine Plakatwand drucken wollen.
Zum Beispiel. Was
oder
man
auch
so
alleine
möchte.
Für ein Buch wäre es ja schon hilfreich.
Also wir haben die ganzen Cartoons natürlich alle wesentlich hochauflösender noch hier bei uns. Dann wird er nachbearbeitet, wird auf die richtige Größe gepackt und dann hochgeladen.
Genau.
Und dann fängt die Social-Media-Arbeit an.
Ja, wobei ich das halt auch nicht als Arbeit empfinde.
Ja, naja, also dann werden halt Teile des Bildes nochmal genommen oder der Cartoon wird halt nochmal auf das Facebook-Format und das Twitter-Format gepackt, damit, wenn man den dann da teilt, der auch richtig angezeigt wird, da muss man halt auf die richtigen Bildgrößen achten. Und
ja gut, das stimmt. Das ist schon noch mal ein bisschen Arbeit, aber ich denke,
früher haben wir immer noch ein Thumbnail-Bild erstellt. Jetzt machen wir das ja so, dass wir den einfach so verkleinert darstellen. Das lassen wir dann alles automatisch berechnen, um einfach immer noch Arbeitsschritte zu sparen, weil man muss wirklich gucken, dass man da effektiv arbeitet, sonst ist man wirklich dann noch mal eine Stunde dran, alles nur online zu stellen. Und naja, als letztes kommt dann noch der Text. Das heißt, du hast den Cartoon gezeichnet, wir haben den hochgeladen,
wir
noch
haben
nicht veröffentlicht.
Genau.
Wir machen das halt alles immer ein bisschen im Voraus, damit man ein bisschen Zeit hat und nicht unter diesem Druck gerät, von dem Laura eben gesprochen hat. Und ja, dann muss man sich zu dem Thema einen Text ausdenken.
Ja, und das ist, glaube ich, bei dir genau das Gleiche wie bei mir mit den Cartoons. Wenn man da gerade
keinen Bock drauf hat,
dann
geht das nicht. Man muss sich da wirklich mal eine ruhige halbe Stunde nehmen und dann einfach runterschreiben, woran man gerade denkt. Und das
und dann
Texten ist gar nicht so einfach. Nee. Also als ich damals damit angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass es so schwierig sein kann.
Und dann nochmal ein Rechtschreibprogramm drüber laufen lassen.
Das definitiv. Aber gut.
Ja.
Wir sind alle nur Menschen und Fehler macht jeder mal.
Klar. Also, ne, dieses gibt ja nur zwei Arten, ne? Klingt richtig und klingt komisch. Und ja.
Ja, aber dann haben wir jetzt bei den neuen Sachen, bei den neuen Cartoons noch viel ausprobiert, dass wir das Ganze dann noch, während Laura das gezeichnet hat, mitgefilmt haben.
Genau.
Dann wird da noch ein Video draus geschnitten. Das ist auch nochmal gut eine Stunde Arbeit, das alles zu schneiden.
Das finde ich auch echt ganz interessant. Also vor allen Dingen an den Stellen, wo ich mich dann so ein bisschen verhaspelt habe, irgendwie, boah, dann, ich weiß nicht mehr, bei welchem Cartoon das war, irgendwann ein Bein, was überhaupt nicht so sein wollte, wie es ist. Ich glaube, ich habe 7 oder 8 Mal angefangen, dieses Bein zu zeichnen. Oder habe mich mit der Füllung von einem Körperteil vertan und habe das dann wegradiert. Und ach ja, also ich finde es ganz witzig, das selber einmal so im Zeitraffer zu sehen. Was ich aber auch cool finde, ist, dass du im Prinzip, während das Video läuft, dann praktisch deinen Text vertonst und da, also im Prinzip braucht man den nicht lesen, man kann ihn sich auch anhören und dabei im Prinzip die Fertigstellung des Comics angucken.
Das war ja im Endeffekt nur eine Notlösung, damit es nicht ganz so langweilig wird.
Aha.
Aber es macht mir auch ganz ehrlich ganz viel Spaß, das dann nochmal einzusprechen, weil dabei merkt man normalerweise dann auch nochmal, wo der Text hakt.
Ja.
Weil man schreibt ja normalerweise nicht, wie man spricht. Also es ist ganz schwierig, so zu schreiben, dass es sich beim Lesen anhört, als ob man das gerade frei spricht. Das ist wirklich eine Kunst. Und das merkt man wirklich erst, wenn man es laut vorliest, ob es sich jetzt gut anhört oder ob es zugekünstelt ist.
Das stimmt.
Wir haben aber noch andere Inspirationsquellen zu.
Du meinst auch abgesehen
Cartoons,
vom Rollenspiel.
Abgesehen vom Rollenspiel, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Und zwar haben wir natürlich in der letzten Zeit auch einige Cartoons zu Serien gemacht. Das wollten wir in Zukunft auch noch ein bisschen beibehalten. Mhm, weil
auf jeden Fall.
Das ist einfach so der Zeitgeist, wo sich die ganzen Leute und natürlich auch wir sich
ja, ich
dann
sag mal, der
Witcher-Cartoon,
ne?
Der Witcher-Cartoon, der Picard-Cartoon.
Da darf man ja Comic-Strip sagen, weil der Witcher hat ja 3 Bilder und den finde ich immer noch ziemlich großartig.
Der Picard hat ja auch mehrere
ja,
Bilder.
Stimmt.
Das sind einfach dann, das würde in einem Bild auch nicht passen.
Nee, man braucht einfach zwischendurch mal diesen Moment, wo halt, das kann nicht alles in einem Bild stattfinden.
Aber das ist halt natürlich auch eine Inspirationsquelle, wenn man so Filme oder Serien nimmt. Die spielen natürlich auch häufig mit Klischees oder man kann da einfach mal ein Klischee drüber stülpen oder eine witzige Situation aus der Serie herausziehen, die halt irgendwie schon zu einer Art Meme geworden ist.
Ja.
Und die dann halt in einen Cartoon
Ja, was
packen.
Ich immer witzig finde, ist dann die Charaktere, die jetzt, ich nehme jetzt mal Geralt von Riva, ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme, also jetzt ein
Der Ohrwurm,
jetzt ist er wieder da. Dass man einen Geralt von Riva einfach als kleinen Helden zeichnet. Ich finde es ja irgendwie witzig. Eigentlich bestehen ja die kleinen Helden gesichtsmäßig nur aus Nase. Und das heißt, ich habe ja außer Klamotten und Haaren nicht so wirklich viele Möglichkeiten, ersichtlich zu machen, was ist es denn jetzt für ein Also wer ist es denn jetzt?
Haben wir eigentlich mal geklärt, warum wir uns damals dafür entschieden haben, die Augen wegzulassen?
Oh, ich glaube, ich bin das schon öfter mal auf Messen gefragt worden, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich es mal verschriftlicht habe und auch nicht, dass ich es in den letzten
Dass wir es offiziell mal gesagt haben. Also
der Gedanke dahinter, ich meine, es gibt einen ganz klaren Gedanken, den ich damals hatte oder den wir hatten, warum sich das so nicht ergeben hat. Das sollten ja typische Charaktere sein, also Archetypen, die
mit
einfach
mit denen sich jeder identifizieren
genau.
kann. Das heißt, jeder Rollenspieler, der einen Zwergen spielt, soll sich mit dem kleinen Helden Zwerg identifizieren
genau.
können und sich da reindenken können.
Und was mir aufgefallen ist bei der Charaktererschaffung im Rollenspiel, dass alle ja wahnsinnig viel Wert auf ihr Äußeres legen und auch auf die Besonderheiten ihres eigenen Charakters. Also, dass der Elf dann silberfarbene Haare hat und bernsteinfarbene Augen. Die Augen haben immer eine Riesenrolle gespielt. Und das ist ja auch im echten Leben so. Dass
Augen übertragen halt Emotionen.
Und Persönlichkeit. Und ich möchte jetzt den kleinen Helden keine Persönlichkeit absprechen, weil ich finde, sie funktionieren hervorragend, so wie sie jetzt sind. Die brauchen einfach auch keine Augen. Aber in erster
Genauso
Linie
Genauso wenig, wie sie auch keine Namen haben.
Genau.
Das ist auch mit der Grund. Wenn wir ihnen, dem Zwergen, jetzt einen Namen gegeben hätten, den hätten wir jetzt Imgram genannt, dann wäre das halt Imgram der Zwerg. Und dann wäre das
der
nicht
Magier,
der Zwerg,
ne?
von
Rondrian.
Paul-Peter Fred.
Genau. Wollen wir den Nachnamen von dem Charakter noch sagen?
Von welchem?
Rondrian? Hattest du nicht mal einen Magier, der Rondrian hieß?
Ich hatte
Der hatte so einen merkwürdigen Nachnamen.
Ja, das war ein Abschreibfehler damals.
Ah.
Der hieß eigentlich Glimmerdiek. Und ich habe aber falsch abgeschrieben und dann stand auf meinem Charakterblatt Rondrian Glimmerdick. Und
der beste Name überhaupt.
Ja, den habe ich dann ja auch beibehalten.
Ja, ist auch in Ordnung. Finde ich sehr konsequent. Also zurück zu den Augen. Die Augen sind einfach ein großes Zeichen für Persönlichkeit, für Individualität. Und deswegen haben die kleinen Helden keine.
Punkt.
Punkt, genau.
Ja, mir fällt jetzt auch gerade nichts mehr ein, was wir da noch hinzuzufügen hätten. Wir haben.
Nee, man kann über die vielen, man kann über die vielen Helden, man kann über die kleinen Helden echt viel erzählen. Aber also im Wesentlichen, wie Cartoons entstehen, das ist jetzt mehr oder weniger einmal wirklich auch für uns nochmal irgendwie lustig, das so erklärt zu haben. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was beim nächsten Mal so als Thema ansteht.
Wir haben schon Pläne und wir haben uns auch schon um Gäste gekümmert, die beim nächsten Mal dabei sein wollen.
Genau. Ein Blast from the past.
Ja, yeah, das wird cool.
Ganz sicher. Freue ich mich auch schon drauf.
Wir freuen uns auch darauf, wenn ihr wieder einschaltet und wieder zuhört.
Wir freuen uns auch über eure Kommentare, über den Podcast, über die Cartoons. Wenn ihr einfach auf kleine-helden.de vorbeischaut. Und ja, wenn wir überhaupt irgendwas von euch hören, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, folgt uns.
Auf iTunes wäre es auch ganz toll, wenn ihr euch dazu durchringen könntet, uns eine Bewertung dazulassen. Da freuen wir uns auch immer. Und ansonsten sagen wir uns jetzt tschüss, Laura.
Tschüss, Malte. Macht's gut, ich freue mich aufs nächste Mal.
Eure kleinen Helden. Intro und Outro stammen von der Seite Filmmusik.io. Sie tragen den Namen Sitcom Rock Sting 3 und sind von dem Autor Alexander Nakarada von der Seite SerpentSoundStudios.com. Das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz 4.0.